Herzlich willkommen zur Vorschau von Death Trash für den PC. I'm gonna build my own Fallout. Das twitterte Stefan Hövelbrings im Jahr 2015 zusammen mit einem coolen Pixel-Artwork. Er machte sich anhand dieser Vision auch gleich ran an den Code. Er brachte sich nahezu alles selbst bei, programmierte, zeichnete, schrieb und zog von Borken nach Berlin. Aus dem Traum des eigenen Rollenspiels und jeder Menge Arbeit wurde im Jahr 2017 dann eine digitale Realität, die man seit August 2021 im Early Access spielen kann. Wann habt ihr das letzte Mal eine Maschine mit organischem Schmiermittel in Gang gebracht? Was soll das überhaupt sein? Tja, Kotze. Falls euch jetzt schon schlecht wird, ist Death Trash vielleicht nicht ganz euer Humor. Auf jeden Fall inszeniert es eine ebenso blutige wie anarchistische Science-Fiction, die zwischen bizarr und abgefuckt rangiert. Weniger Star Trek, mehr Punkrock. Aber nicht auf der Erde, sondern auf dem Planeten Nexus. Und dort ist man im wahrsten Sinne des Wortes von der Gesellschaft ausgeschlossen. Dabei gelten zwei Tabus. Erstens darf man sich nicht fortpflanzen. Zweitens darf man die Siedlung der normalen Menschen nicht betreten. Warum man ein Ausgestoßener ist, das weiß man nicht. Es gibt nur vage Erinnerungen und kryptische Hinweise. Um Antworten zu finden, muss man in der Alien-Welt erstmal überleben. Das Problem ist, man ist kontaminiert. Zwar kann man sich nach Kämpfen heilen, wenn man Fleisch isst, aber dann steigt der Verseuchungsgrad, bis einem schwindelig wird und man stirbt. Dass es sich auf diesem Planeten letztlich so anfühlt wie im irdischen Fallout, liegt natürlich daran, dass das Rollenspiel von Interplay das erklärte Vorbild für Death Trash war. Allerdings ist das hier keine Pixelkopie des Klassikers, denn sobald ihr mit eurem Charakter loszieht, weht da ein ganz eigener, ebenso frecher wie verseuchter Wind zwischen Mutanten und Fleischklumpen. Doch bevor ich darauf eingehe, nochmal ein kurzer Rückblick auf die außergewöhnliche Entstehung dieses Spiels. Warum war das Jahr 2017 so wichtig? Zum einen, weil das Medienboard Brandenburg-Berlin die Förderung für das Rollenspiel übernahm, sodass das aus privaten Mitteln finanzierte Soloprojekt besser kalkulierbar war. Die 50.000 Euro konnten natürlich keine langfristige Planungssicherheit geben, aber sie waren hilfreich. Zum anderen gab es an einem Tag im Oktober unbezahlbare PR. Nicht etwa, weil eine Agentur einen Stunt aus dem Hut zauberte, sondern weil Death Trash inhaltlich überzeugte. Denn im selben Jahr warf John Romero einen Blick auf das Spiel. Und er twitterte: "Death Trash is going to be such a great game. Check out the website and you will agree. Awesome job, Tailcrafter." A.k.a. Stefan Hövelbrings. Den Rest kann man sich vorstellen. Die Zahl der Follower explodierte ebenso wie die Erwartungshaltung. Der Druck von außen war groß, die Förderung irgendwann aufgebraucht und aus ursprünglich ein oder zwei Jahren Entwicklung wurden letztlich satte sechs, bevor Stefan Hövelbrings im August letzten Jahres die spielbare Version präsentierte. Jetzt könnte man noch zum Romero einwerfen, dass er eher ein Experte für Ego-Shooter à la Doom und Quake sein müsste. Allerdings hat er sich nach seiner Blütezeit mit John Carmack in allen möglichen Genres ausgetobt und dabei trotz einiger fragwürdiger Projekte und Fehlschläge auch immer einen Blick für Spiele der besonderen Art gehabt. Und in diese Kategorie gehört auch Death Trash. Aber warum? Was konnte Romero an einem Abenteuer cool finden, das, auf den ersten Blick, vielleicht auch auf einem Taschenrechner von Texas Instruments laufen würde? Vielleicht das digitale Charisma eines rebellischen Underdogs. Innerhalb der inflationär aus dem Boden sprießenden Pixelwelten besitzt dieses Spiel nämlich von der ersten Minute an eine anarchistische Anziehungskraft, eine gewisse stilistische Fuck-You-Attitüde, die auch tausende Spieler letztlich dazu brachte, die 20 Euro für die Version zu investieren. Obwohl der Held mit seinen Beinchen eher schwebt wie eine Augsburger Puppe, obwohl die Landschaft in einem Brei aus Rot, Braun, Gelb und Ocker zu schwimmen scheint, entsteht eine Atmosphäre mit Charakter, eine außerirdische Welt. Trotz der starken Reduzierung auf Bildpunkte wirken Figuren und Landschaft markant, Kleidung und Waffen tragen ebenso dazu bei wie Geländemerkmale von der Blutpfütze bis zur Ruine. Gräser rascheln, der Wind rauscht und die Wummen knallen. Die Unterschiede zum klassischen Fallout liegen übrigens nicht nur in diesen organischen Alien-Elementen. Man schlägt und schießt, wie erwähnt, in Echtzeit, kann auch für das Essen zur Heilung keine Pause einlegen. Vielleicht hat Romero auch an dieser direkten Action Gefallen gefunden, denn während man per WASD läuft und per Klick attackiert, kann man auch über Space rollend ausweichen. So entsteht eine flotte Dynamik. Übrigens könnt ihr das Ganze natürlich auch mit dem Gamepad zocken. Die Kämpfe werden hier nicht so cool zelebriert wie in einem Weird West, Alles geht sehr direkt ohne Schnörkel vonstatten. Spätestens hier werden Freunde von Wasteland 3 und Co. dann entweder ihre Runde vermissen und aufgeben oder sich reinfuchsen. Das lohnt sich auch für Taktiker. Immerhin entsteht hier kein dauerklickendes Gemetzel à la Diablo, sondern ein planerisches Spielgefühl, bei dem man sich langsam vorwärts bewegen, per rechter Maustaste zielen und auch von hinten angreifen kann, wenn man denn getarnt in den Rücken eines Feindes gelangt. Aber Vorsicht, man hat nicht ewig Zeit dafür. Wie erfolgreich man mit dem Angriff von hinten ist, liegt auch an der Charakterentwicklung. Zu Beginn wählt man aus vorgefertigten Figuren und darf dann je 5 Punkte auf die 6 Attribute Zähigkeit, Stärke, Geschick, Okkultismus, Cybertech und Empathie verteilen. Außerdem noch 5 weitere auf 10 Skills, darunter Animalismus, mit dem man übrigens Tiere zähmen kann, Handel, Hightech, diverse Waffen, aber auch Schleichen, Schlösser knacken und Diebstahl. Ich habe jedenfalls Jones in seinem Mantel gewählt und scharfe Klingen sowie das Schleichen etwas gefördert, um zu sehen, ob das auch spielerisch klappt. Und ja, man kann hier etwas Stealth-Action-Light erleben, Feinde umgehen und bald auch an- bzw. weglocken, zumal die direkte Konfrontation mit Gruppen schnell zum Game Over führt. Als ich mir nach ein paar Kills gerade einbildete, dass das so weitergeht, wurde ich nach einem herzhaften Fick dich von einigen Freaks zusammengeschossen. So entsteht gleich zu Beginn eher eine Gnadenlosigkeit als etwa ein schöner Shooter-Flow. Aber da man nach einem Tod direkt an der Stelle weiterzocken kann, entsteht kein unnötiger Frust. Zwar kann man auch den Permatod aktivieren, aber das ist eher ein masochistischer Fanservice als wirklich unterhaltsam, denn man ist ratzfatz erledigt. Um sich auf das Abenteuer draußen vorzubereiten, sollte man daher unbedingt den Freiland-Integrationskurs absolvieren. Als Frischling startet man nach der Charaktererschaffung in einem bewachten Komplex, lernt die Steuerung, das Inventar sowie einfache Schaltermechaniken kennen. Und zum Tutorial gehört auch die wunderbare Anweisung: Wähle Kotzen aus mit C. Ihr wisst schon, das Schmiermittel für die Maschine. Aber das ist nur die erste von vielen bizarren Situationen, denn kaum erkundet man die Wildnis, begegnet man entweder Mutanten, die sofort angreifen, dazu durchgeknallten Leuten oder einem sprechenden Fleischkraken. Theoretisch kann man in Death Trash rigoros den Metzger spielen, alles und jeden töten oder aber Gespräche anfangen. Das lohnte sich in diesem Fall für mich, denn ich hatte genug Punkte auf Empathie, um weitere Dialogfunktionen freizuschalten. Also habe ich mit dem Fleischberg gesprochen und konnte fragen, ob er sich nicht einsam fühlt. Schließlich fragte er mich, ob ich sein Freund sein wolle. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er damit nicht doch eher Futter meinte, aber letztlich habe ich zugesagt. Jetzt soll ich weitere Freunde für ihn finden, aber wo denn bloß? Wenn man die Karte öffnet, erkennt man entweder lokale Bereiche mit ihren Ein- und Ausgängen oder kann in der Welt reisen, deren Topografie zwar mit Bergketten und Wüsten erkennbar ist, die aber auch unerforscht ist. Sehr schön ist, dass man auf der Reise ebenfalls in Echtzeit samt begrenztem Sichtradar unterwegs ist, man also potenzielle Begegnungen bzw. Kämpfen erkennen sowie umgehen und plötzlich neue Orte wie Ruinen entdecken kann. Dort lauern allerdings dann auch stärkere Feinde, die sich plötzlich auf einen stürzen oder sogar stückweise teleportieren. Um selbst schlagkräftiger zu werden, gilt es also, Erfahrungspunkte zu sammeln, im Level aufzusteigen, Werte sowie Ausrüstung zu verbessern. Man sammelt neben Müll, Metall und Waffen auch außerirdische Rohstoffe. All das fließt als Zutat in Crafting über Rezepte ein. Man kann nicht nur Dietrich oder Ablenkungsbomben, sondern auch Hightech-Spielzeug basteln. Apropos menschliches Futter. Ich hatte in meinem Tagebuch neben der Heilung der Kontaminierung bald eine weitere Quest. Ich soll die sogenannten Großen suchen, und zwar westlich der faulenden Schlucht. Ob die Spielwelt weitere Lovecraftsche Züge annimmt, kann ich noch nicht sagen. Schließlich ist aber auch von kosmischem Horror die Rede. Außerdem erwähnt die Einleitung ein seltsames großes Bluten, Menschen in stillen Städten und wandernde Maschinen, die Urteile fällen. Was hat es damit wohl auf sich? Ich weiß noch nicht, wie sich Death Trash erzählerisch und spielmechanisch entwickelt, aber ich bin nach dem Einstieg sehr neugierig und sehe als Fallout-Fan richtig gutes Potenzial. Falls ihr kleine, aber feine Rollenspielprojekte wie etwa Bone Totem oder Colony Ship mögt, die vielleicht auf den ersten Blick etwas spröde anmuten, denen man aber das Handwerk und die Leidenschaft für dieses Genre anmerkt, seid ihr hier richtig. Trotzdem zocke ich erstmal nicht weiter, denn die Speicherstände werden nicht mit der finalen Version kompatibel sein. Es gibt übrigens noch kein konkretes Datum für die Veröffentlichung, aber da der Early Access vom August 2021 ein finanzieller Erfolg war, konnte mittlerweile ein kleines Team aufgebaut werden. Diese Reise, die mit einem Artwork auf Twitter anfing, ist jetzt schon ein Erfolg und ein tolles Beispiel dafür, dass aus der Vision eines Fans digitale Realität werden kann. Ich wünsche dem Team jedenfalls alles Gute und viel Geduld bis zum Release. Falls ihr mehr über Stefan Hövelbrings erfahren wollt, er ist am Freitag ab 18 Uhr zu Gast bei mir in Auf einen Whisky.